Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass ich Leni Kesselstadt heute zu Gast habe. Leni Kesselstadt, du bist verheiratet, hast zwei erwachsene Kinder und hast mit drei anderen Familien den Verein Familienallianz gegründet. Außerdem kennst du dich besonders gut mit der Theologie des Leibes aus und wo es ja auch speziell um Sexualität geht. Und deshalb habe ich dich eingeladen, um mehr darüber heute zu erfahren. Genau, und dann starten wir gleich ins Thema rein, denke ich mir. Leni, welche Glaubenssätze können Frauen oder Paaren helfen, dass Sexualität wahrhaftig und liebevoll und verbindend gelebt werden kann?
Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr tolle Frage, weil es ja wirklich fast jeden betrifft, außer vielleicht die zölibatär leben. Und zwar, wir können da uns auf den Johannes Paul II. Gut berufen. Der hat da ganz viel darüber geschrieben. Er hat ja so viel geschrieben wie kein anderer Kirchenlehrer oder Papst davor. Und er hat das ganz, ganz stark ausgearbeitet, weil er sagt, er hat sich als junger Priester in die Schönheit der menschlichen Liebe verliebt. Und hat junge Paare vor der Ehe und in die Ehe hinein begleitet und hatte einen sehr, sehr guten indirekten, und ich würde das Beichte hören, einen sehr guten indirekten Erfahrungswert darüber. Und er hat immer sich gesagt, weil er war ja auch Phänomenologe, also Philosoph, er hat gesagt, wenn das, was die katholische Kirche lehrt, wahr ist, dann muss es auch lebbar sein. Und wie ist unsere Liebe lebbar? Das ist jetzt die Frage aller Fragen, nämlich so, dass wir in Würde diese Liebe leben und unsere Sexualität leben und dass wir uns nicht gegenseitig verletzen, dass ich niemanden anderen verletze und dass niemand mich verletzt. Ja, das ist ja die große Frage, weil bei der Sexualität geht es ja so ganz tief hinein. Wir sind ja Körper, Geist, Seele, Einheit. Das heißt, man kann das nicht voneinander trennen. Und alles, was mit meinem Körper passiert, passiert auch mit meiner Geistseele. Und deswegen müssen wir mit der Sexualität sehr, sehr, sehr vorsichtig umgehen, weil ich da sehr verwundbar bin. Und nicht nur ich, sondern jeder Mensch ist da unendlich verwundbar und es macht was mit meiner Geistseele. Und wenn man jetzt von Glaubenssätzen spricht, wie man gut seine Leiblichkeit leben kann, dann würde ich als erstes sagen, das Wichtigste ist, dass wir wissen, dass Mann und Frau gleichwertig geschaffen sind. Also das im Genesis 1 heißt es, also schuf Gott Mann und Frau als Abbild Gottes schuf er sie und dann steht sofort als Mann und Frau schuf er sie. Das bedeutet für uns, wir sind ganz gleich an Würde. Wir sind nicht der Mann steht über der Frau oder umgekehrt, sondern wir stehen nebeneinander, gleich, komplett gleich an Würde, weil wir ja Abbild Gottes sind, aber total verschieden. Und diese Verschiedenartigkeit, das macht jetzt auch schon das aus, was ja auch unser Umgehen miteinander bewirkt. Wir sind deshalb verschieden, damit wir eins werden können. Also diese Verschiedenartigkeit, auch diese körperliche, wenn wir uns anschauen, Mann und Frau passen perfekt ineinander. Das können nur Mann und Frau. Das können zwei Männer nicht und können zwei Frauen nicht. Das heißt, wenn wir uns anschauen, sehen wir schon, dass wir perfekt füreinander geschaffen sind, jetzt mal körperlich. Und geistig ist es ebenso, oder rein geistseelisch ist es ebenso. Und das bedeutet, dass wir uns aber ergänzen sollen, dass wir uns nicht dominieren sollen. Und das ist schon eine der ersten glaubenswichtigen Erkenntnisse, sagen wir mal so. Wir sollen uns nicht dominieren, sondern wir sollen uns gegenseitig verstehen, dass wir als Mann und Frau völlig unterschiedlich sind und dass wir zur Ergänzung geschaffen worden sind. Und nicht zum Dominieren oder nicht zum Nachahmen. Und zur Ergänzung heißt auch, dass der Mann in einer besonderen Weise Rücksicht nimmt auf die Fähigkeiten der Frau und umgekehrt. Und wir Frauen sind uns auch bewusst, dass der Mann seine speziellen Eigenschaften hat. Und ich würde sagen, also das hat mir persönlich unendlich viel geholfen in meiner Ehe, auch wenn ich es erst recht spät erfahren habe. Aber diese Unterschiedlichkeit und diese Ergänzungsbereitschaft von Mann und Frau bewirkt, dass man anders miteinander umgeht. Das heißt, ich erwarte mir nicht von vornherein, dass mein Mann alles weiß, was ich mir denke oder alles weiß, was ich mir wünsche, sondern ich muss es ihm sagen. Ein Mann funktioniert da anders. Und da beginnt jetzt schon sehr viel eben bei diesem Punkt im Umgang miteinander, dass man eben sehr gut sich kennenlernt und dass man viel Zeit damit verbringt, sich gegenseitig miteinander zu reden und zu erfahren, zum Beispiel meine Vorstellung von einer würdevollen Beziehung. Und um das geht es. Johannes Paul II. Hat gesagt, das Gegenteil von Lieben ist nicht jemanden hassen, sondern jemanden benützen. Und gerade in der Sexualität können wir uns ganz, ganz einfach benützen. Man fühlt sich sehr schnell benützt. Und zwar wie ein Objekt, das ist ein Gegenstand und weggeworfen. Und das ist die ganz große Gefahr, die besteht. Und wie schaffen wir es eben, das ist das große Ziel, uns gegenseitig in aller Würde und als Subjekt zu behandeln. Subjekt ist der personale Mensch, der Mensch mit seiner Würde. Und um das geht es. Und da gibt's jetzt zum Beispiel noch eine sehr schöne Passage beim Johannes Paul II., der das eben so gut herausgearbeitet hat. Der sagt eben, sich in der Sexualität jemanden hinzugeben, ist wie jemanden zum ersten Mal beim Namen zu nennen. Da muss ich ausgehen davon, dass mir bewusst ist, dass mein Gegenüber, mein Ehemann, meine Ehefrau zuerst mal ganz Gott gehört. Er ist ein geliebtes Kind Gottes. Und ich empfange ihn quasi zuerst mal von Gott. Er wird mir geschenkt. Also Gott hat sich ihn für mich ausgedacht. Ich habe ihn geheiratet und ich empfange ihn jetzt in der Sexualität quasi. Und er gehört aber immer ganz Gott. Er ist sein Eigentum und nicht mein Eigentum. Und ich empfange ihn und quasi gehe ich innerlich, jemand bei Namen nennen heißt, trete quasi wie einen Schritt zurück. Es ist mir klar, dass er ganz Gott gehört und ich empfange ihn quasi als das geliebte Kind Gottes. Und das ist etwas anderes als zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt Lust auf dich und ich nehme dich mehr. Das ist was komplett anderes. Ja. Und das macht jetzt schon mal die Würde aus. Das ist ein ganz anderer Umgang. Und auch vielleicht auch noch ein zweiter Aspekt, der mir extrem wichtig erscheint, ist, dass man Liebe, die man in der Sexualität, und man kann in keiner Form kann man seine Liebe besser und tiefer weitergeben als in der Sexualität. Also wenn es heißt, ich schenke mich dir, heißt das, ich schenke dich mir mit ganzem Körper, Geist und Seele. Dann ist diese Liebe komplett. Ich schenke mich dir. Also ich weiß, ich fühle mich als geliebtes Kind Gottes, das ist mal die Grundvoraussetzung, und ich empfange dich und ich schenke mich dir. Also wenn ich weiß, Gott liebt mich, dann antworte ich auf sein Liebesangebot, indem ich mich an meine Umwelt verschenke, ist meine Kinder, an meinen Ehemann, da in der Sexualität und so weiter. Und in der Sexualität heißt es, ich schenke mich dir, ich will haben, dass es dir gut geht. Nicht ich will haben, dass es mir gut geht, das ist nicht Liebe. Liebe ist, ich will haben, dass es dir gut geht. Ich tue alles, damit es dir gut geht. Manchmal erfahren wir das, oder das machen fast alle diese Erfahrungen, wenn man sich verliebt, dann ist das der Moment, wo dieses Gefühl so ganz stark ist. Ja? Dieses erste Gefühl, ich steige aus meinem Egoismus heraus quasi und will dir alles geben. Das ist ganz toll eingerichtet von unserem Schöpfer. Diese erste Form der Verliebtheit, dass das so stark ist, aber das ist eben ein Gefühl. Und diese Verliebtheit wird sich dann wandeln im Laufe der Zeit und wird zu einer reifen Liebe. Und dann wird Liebe immer eine Entscheidung. Ja? Liebe ist dann immer eine Entscheidung. Ich habe dir meine Treue versprochen und ich bleibe bei dir. Und deswegen schlucke ich jetzt meinen Ärger hinunter oder es wird schon wieder gut werden und so weiter. Da kann man sich dann so weiter handeln. Aber das war jetzt gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, wenn ich dich liebe, dann will ich haben, dass es dir gut geht und dann schenke ich mich dir. Und das ist auch was anderes und ist eine viel größere Würde. Ich will haben, dass es dir gut geht, als ich will haben, dass es mir gut geht. Was ja uns die ganze Welt einredet. Man soll schauen, dass es einem gut geht.
Wie kann dann eine Frau sich selbst liebevoll als sexuelle, sinnliche Frau erleben, also wahrnehmen, unabhängig von äußeren Rollen, was sie hat?
Ja. Ich würde sagen, ich würde fast noch den Ausdruck besser finden, wie kann sich eine Frau als besonders weiblich schön wahrnehmen, weil die Weiblichkeit, Mann und Frau haben ganz verschiedene Eigenschaften und die Frau hat die Eigenschaft, körperlich ist sie viel zarter, sie ist viel feinfühliger, sie ist der totale Beziehungsmensch, sie ist zur Schönheit berufen. Diese ganzen Eigenschaften sollen der Welt zeigen, Gott ist schön, ja. Eine Frau ist schön und die ganze Welt glaubt, also immer wenn man zu den Spital geht und jemand ein Blumenstrauß mitbringt, dann heißt es, alles wird gut, ja. Und weil Schönheit beruhigt, Schönheit sagt, es wird wieder gut. Und wir werden ja dann mal, wenn wir gestorben sind, unser Leben im Himmelreich damit verbringen, die Schönheit Gottes zu sehen, uns satt zu sehen an seiner Schönheit. Und Gott hat die Frau mit Schönheit ausgestattet, damit wir diese Sehnsucht schon jetzt spüren, dass wir diese Sehnsucht haben nach Gott. Und sie ist schön und der Mann ist visuell ausgestattet, der sieht diese Schönheit. Also er ist derjenige, der die schöne Frau sieht und wir machen uns gern schön. Und deswegen passt das wunderbar zusammen, das ist ganz wichtig, damit wir diesen ersten Schritt, damit der passiert, damit wir uns kennenlernen, damit diese Anziehung mal stattfindet. Ja, der Mann sieht oder vielleicht riecht er einen guten Duft oder... Aber das sind alles Eigenschaften, die wir gerne haben und die wir machen uns gerne schön. Also wenn eine Frau weiß, dass sie schön, also nein, ich würde es anders sagen. Die Schönheit, die anziehend ist, ist die Schönheit, die ganze Frau ausmacht. Das ist natürlich eine äußerliche Schönheit, aber es ist auch die Schönheit, die von innen kommt. Und wie wird eine Frau schön? Eine Frau wird schön, wenn sie ausgeglichen ist, wenn sie sich geliebt fühlt, wenn sie selbstbewusst ist, wenn ihr jemand was Gutes tut und so weiter. Oder wenn sich eine Frau verschenkt, wenn sie sich in ihrer Liebe, das ist jetzt nicht nur eine Sexualität, sondern das ist auch zum Beispiel, wenn eine Frau irgendetwas Soziales tut, zum Beispiel, wenn sie, ich weiß, ins Spital geht und einen Krankenbesuch macht oder wenn sie das, viele von uns Frauen haben ja diese Berufe. Und die wissen das auch, was da passiert. Wenn ich mich verschenke, jemand anderen etwas Gutes tue, dann kommt ja ganz, ganz viel zurück. Und das, was zurückkommt, durch dieses Dienen, ich diene ja dem anderen damit, das macht uns von innen her schön. Und diese Schönheit ist unendlich anziehend. Und ich glaube, dass die Frau dadurch nicht nur schöner wird, sondern sie fühlt sich auch natürlich geliebt, weil sie etwas getan hat. Wir Frauen sind ja diese großen Beziehungsmenschen. Wir haben ja dieses riesige Herz, das immer Platz hat für Beziehungen. Wir leben diese Beziehungen gern. Wir sind ja die Vollprofis. Das Männer können anderes gut. Wir können das sehr gut. Wir sind die Vollprofis in allen Dingen, die mit Beziehungen zu tun hat, deswegen sind ja die meisten Frauen in diesen Berufen, wie Lehrerinnen und Krankenschwestern und so. Das sind alles Beziehungsberufe. Und wenn wir in der Beziehung, wenn wir diese Sehnsucht nach Beziehung haben und diese Beziehung gut leben können und uns verschenken können, weil wir Frauen wollen ja so gerne uns verschenken. Wir haben das ja in uns, unsere Liebe weiterzugeben, dienen, jemanden verstehen, jemandem weiterhelfen, weil wir das ja alles brauchen für unsere Kinder. Deswegen haben sie mir da so gut ausgestattet. Und wenn wir das tun, dann kommt ganz viel zurück und dann sind wir ganz von innen her gestärkt und glücklich. Und ich glaube, dann fühlt sich eine Frau geliebt und gebraucht. Und dann, glaube ich, ist sie von innen her seelisch sehr ausgeglichen. Und das macht sie sehr, sehr, sehr attraktiv. Mhm. Ist natürlich ganz was anderes, als die Welt sagt. Aber das ist das, was lang anhaltet. Und wie kann ich mein Herz erfüllen auf Dauer? Natürlich könnte ich von einem Mann zum anderen flattern, ja, wie ein Schmetterling und überall eine Beziehung. Aber eine Frau hat so ein riesiges Herz, die wird bis ans Ende ihrer Zeit nicht fertig werden mit den Männern dieser Welt, sondern sie muss zuerst mal ihr Herz in der Beziehung mit Jesus, von Jesus erfüllen lassen. Und dann kommen noch diese ganzen Beziehungen, ihre Kinder, ihre Umwelt, natürlich ihr Ehemann, alle noch dazu. Aber sie muss eben mal zuerst mal ihr Herz füllen lassen mit der Liebe und mit der Gotteskindschaft.
Damit sie Kraft hat, auch diese weiterzugeben, also drum.
Ja, ja, genau, ganz genau. Und wir müssen ganz viel hergeben von uns, wir Frauen, in Beziehungen. Und deswegen brauchen wir dieses Ausgeglichensein. Ja? Das ist so wie ein Liebestank, der gefüllt sein muss.
Mhm. Ja, Leni, und was sagt die Theologie des Leibes konkret über die Schönheit und die Würde der Sexualität?
Ich habe es eben schon ein bisschen angesprochen, die Würde kommt daher, dass wir Abbild Gottes sind, davon haben wir die Würde und wir haben auch unsere Würde, wir Menschen, weil Jesus Fleisch angenommen hat, weil er auch Mensch geworden ist und weil wir auch Menschen sind, deswegen haben wir die Würde. Und wie können wir das jetzt in der Sexualität leben? Das heißt, oder als vor allem als Frauen natürlich, ja, es geht jetzt darum, dass ich vor allem weiß, dass ich eben alles, was ich in meinem Körper mache, wird in meiner Geistseele etwas hinterlassen und wird widerspiegeln. Und wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, wo ich vielleicht zu Dingen angehalten werde oder zu Dingen überredet werde, die für mich nicht passen, dann würde ich mich benützt vorkommen. Oder man kommt sich auch sehr oft benützt vor, zum Beispiel, wenn man lange, ich habe das so oft schon erlebt, das haben mir auch Frauen erzählt, die zum Beispiel sehr lange verhütet haben, und die haben mir gesagt, ich komme mir vor, wie immer verfügbar zu sein, und ich komme mir vor, wie benützt und weggeworfen. Ist klar, weil da ganz viel natürlich wegfällt, ja, da fällt ganz viel weg, dass man diese ganzen Zyklus der Frau betrachtet und die dieses Warten immer wieder, sondern da ist man immer verfügbar, und da kommt, das ist fatal, da kommt man sich ganz schnell vor wie benutzt. Und das Benutztsein, glaube ich, ist das Allerärgste. Und ich habe viele, viele junge Mädchen und viele Frauen, ich mache das jetzt schon seit über 10 Jahren, Vorträge zu halten darüber, und immer habe ich danach Gespräche mit Frauen, jungen, alten Frauen, egal welches Alter, die sagen, jetzt verstehe ich, warum ich mich so benutzt fühle und so würdelos behandelt fühle. Also es hat die Sexualität, wenn man die nicht richtig lebt, dann macht das was mit meiner Geistseele, und diesen Frauen sieht man es auch leider an, die schauen ganz verletzt aus, die Verletzte. Und wie kann ich das jetzt machen? Es gibt jetzt diese 4 großen Eigenschaften der Liebe, die ich auch in der Sexualität leben kann. Das heißt, mal, die Liebe ist treu, das heißt natürlich die Treue, wir wollen exklusiv geliebt werden um unserer selbst willen. Johannes Paul II. Sagt, der Mensch ist die einzige Kreatur, die Tiere sind es nicht, aber wir sind es, die um unser selbst willen geliebt werden wollen. Wir sind um unser selbst willen geschaffen worden, nur weil wir Mensch sind. Wir sind eben, wir haben eben diese Geistseele, mit der wir uns nach Gott ausstrecken können und mit der wir transzendent in ein Zwiegespräch gehen können. Wir können uns entscheiden für den guten Weg und nicht links abbiegen, sondern rechts abbiegen, also auf dem rechten Weg. Und das kann ein Tier alles nicht. Das heißt, wir haben eine ganz hohe Würde. Und dadurch, dass wir diese Würde haben, sind wir da auch sehr empfindlich. Und wenn wir nicht um unser Selbst willen geliebt werden, sondern aus irgendeinem anderen Grund, dann fühlen wir uns benützt. Genauso ist es, wenn wir mit einem Partner zusammen sind, der uns betrügt. Also das ist das Allerschlimmste, wenn wir sozusagen unsere Liebe teilen müssen. Also das heißt, die Liebe ist treu. Das macht unsere Würde aus. Die Liebe ist bedingungslos. Das heißt, sagen wir uns auch am Traualtar übrigens, beim Eheversprechen. Ich will dich lieben, achten und ehren in guten und in schlechten Zeiten, in Krankheit und im Alter und so weiter. Also die Liebe ist immer bedingungslos. Zum Beispiel, ich kann nicht am Traualtar, kann ich ja nur mit Gottes Hilfe sagen, ich will dich lieben, achten und ehren in 30 Jahren, weil das können wir ja menschlich ja gar nicht erfassen. Aber wir versprechen es trotzdem, weil es so schön ist, dass diese Liebe unsterblich ist. Wir wollen diese unsterbliche Liebe. Unser Herz dürstet danach. Wir haben diese große Sehnsucht, dass diese Liebe niemals zu Ende ist. Und das gelingt mit Gottes Hilfe. Allein würde es ziemlich sicher nicht gelingen. Oder mit extrem, es gelingt manchen Menschen natürlich. Aber die große Mehrheit denen gelingt es doch nur mit Gottes Hilfe. Das heißt, die Liebe ist bedingungslos. Ich liebe dich, auch wenn du mal gebrechlich bist, auch wenn du mal Falten hast, auch wenn du mal graue Haare kriegst, trotzdem liebe ich dich irgendwann. Dann auch noch. Oder zum Beispiel, ein Mädchen hat mir erzählt, mein Freund ist mit mir, also ich wollte bis zur Ehe warten, und dann haben wir uns verlobt, und dann hat mein Freund gesagt, nur wenn du mich wirklich liebst, dann gehst du mit mir jetzt ins Bett. Und sie hat es dann gemacht, und dann ist diese Verlobung leider in Brüche gegangen, und sie war zutiefst verletzt. Also eine Liebe, die etwas verlangt, die sagt, ich liebe dich nur, wenn, das ist keine echte Liebe. Dann der dritte Punkt ist, die Liebe ist frei, ganz, das ist eines der wichtigsten Dinge. Ich kann nur in aller Freiheit sagen, ich liebe dich. Ich kann nicht unter Zwang jemand sagen, ich liebe dich, ja, sondern ich muss mich in aller Freiheit entscheiden können. Gott lässt uns ja auch immer die Freiheit, uns für ihn zu entscheiden. Ganz wichtig, Basis jeglicher Beziehung, die Freiheit. Und das vierte ist, die Liebe ist fruchtbar. Das heißt, sie ist natürlich fruchtbar, natürlich auf eigene Kinder ausgelegt. Das ist die sogenannte verantwortete Elternschaft. Das muss jeder selbst entscheiden. Aber die Liebe kann auch zum Beispiel bei kinderlosen Paaren, kann es sein, die Fruchtbarkeit, dass man sich sehr wohl fühlt, dass das Haus offen ist für Freunde und so weiter, dass die Menschen gerne von außen zu Besuch kommen, oder dass wir als Eltern so ein offenes Zuhause haben, ein schönes, dass unsere Kinder gerne Freunde mit nach Hause bringen. Das ist fruchtbar. Das ist eine Atmosphäre, wo sich jeder wohlfühlt. Also das sind diese vier göttlichen Eigenschaften, die kann man immer anwenden und immer abchecken. Und wenn es nicht ist, wird sofort würdelos.
Mhm. Oh, voll schön erklärt, danke. Welche Schritte können Frauen tun, die Angst haben, ihre Sexualität nicht im Einklang mit dem Glauben zu leben?
Das hat jetzt natürlich auch wieder mit der Würde zu tun und das ist immer, es dreht sich sehr, fast alles immer um die Würde. Weil die Wahrheit ist schön und die Würde gehört zur Wahrheit dazu. Und wenn etwas nicht schön ist oder würdelos, dann ist es auch gleichzeitig, dann ist die Liebe nicht mehr wahr, dann ist es keine echte Liebe. Und das spürt man, wir haben einen ganz feinen Instinkt, weil wir eben nicht benutzt werden wollen. Ja, das ist dann immer sofort dieses, ich werde benutzt oder die Gefahr. Und ich würde sagen, wenn Frauen sich danach richten, dass man sich auf Augenhöhe, ich weiß nicht, ist diese Frage jetzt gemeint auf die Sexualität, auf die gelebte Sexualität oder auf das?
Also auf den Glauben eben. Auf den Glauben.
Ja. Aber die Sexualität, es geht um die Sexualität, gell?
Ja, genau. Mhm.
Ja. Also ich würde jetzt Folgendes sagen, wenn, ich nehme jetzt mal an, dass da angesprochen werden vielleicht Sexualpraktiken oder Verhütung oder Selbstbefriedigung oder solche Sachen.
Es wird das was Falsches oder was Schmutziges dargestellt.
Ja, und genau. Also die Kirche, ja, ich verstehe. Die Kirche sieht das ganz klar, weil sie sagt, sie ist dagegen, dass die Menschen sich selber verletzen oder sie verletzt werden. Sie wollen ja, Gott liebt, Gott ist die Liebe. Er ist nicht wie die Liebe, sondern er ist die Liebe. Und er liebt uns unendlich. Und wir werden dann mal, wenn wir im Himmel sind, werden wir wirklich, wird, glaube ich, das schrecklich sein für uns, wenn wir verstehen, wie sehr Gott uns geliebt hat oder in welche Liebe er uns liebt und wir es nicht verstanden haben. Also er liebt uns so sehr, dass man das nicht beschreiben kann. Und wenn wir einen Vater haben, oder wenn jemand einen Vater hat, der einen wahnsinnig liebt, jetzt sagen wir auch wirklich einen weltlichen Vater, dann wird er verstehen, der Mensch, also da wird man verstehen, dass dieser Vater alles tun wird, damit ich ja ein schönes Leben führe und damit ich mich nicht verletze. Alles wird er tun. Er wird versuchen, alles fernzuhalten. Und um das zu tun, würde ein Vater wahrscheinlich bei seiner Tochter auch ihr sagen, du, das und das und das mach nicht. Auch wenn du es jetzt noch nicht verstehst, das ist nicht gut für dich, das machst du nicht. Und in der Kirche sind das halt dann erstens mal die Gebote und dann gibt's noch so ein paar Dinge, die einfach nicht, die durch Enzykliken, durch eine Enzyklika, durch ein Rundschreiben, ein päpstliches Rundschreiben, wo man sich ganz lange überlegt hat und das ist abgerungen worden, diese Entscheidung, aber wo man diese Enzyklika herausgebracht hat, zum Beispiel eben über die Verhütung. Das ist die Enzyklika Humane Vitae. Das ist eine ganz umstrittene, heute noch umstrittene Enzyklika, weil da geht es wirklich darum, dass die Kirche sagt, Verhütung ist nicht gut für dich, mach es nicht. Und ich habe es jetzt schon angesprochen vorhin, aber das hat jetzt auch damit zu tun, wie wir unsere Sexualität leben. Wenn wir unsere Sexualität leben mit Verhütung, kommen wir ganz leicht in die Gefahr, dass wir benutzt werden und oder andere benutzen. Und wenn ich verhüte, passiert noch etwas und deswegen ist die Kirche vor allem dagegen, weil sie sagt, die Fruchtbarkeit wird dann getrennt von der Sexualität. Und das heißt, wenn ich mit dir Sex habe, will ich jetzt das Vergnügen, aber deine Fruchtbarkeit will ich nicht. Oder ich will meine eigene Fruchtbarkeit nicht, je nachdem, wer verhütet. Und das heißt nichts anderes als, die Liebe ist nicht komplett. Sie ist nur dann komplett, wenn ich mich total hingebe. Das heißt, ich behalte mir etwas zurück und dann. Aber die Hingabe bedeutet die totale Hingabe. Dann ist es erst die Liebe, die ich dir gebe. Und weil die Liebe nicht komplett ist, deswegen lüge ich quasi mit dem Körper. Das sagt die Kirche. Ich lüge, ich tue so, als ob, aber ich gebe mich dir nicht ganz hin. Und wir sind so fein, wir haben so ein feines Gespür, dass wir im Moment, ist es zwar wahnsinnig angenehm und toll, weil wir versuchen, Kinder zu verhüten, obwohl kein Verhütungsmittel hundertprozentig sicher ist, wie wir wissen. Das ist ein großer Irrglaube, muss man gleich mal festhalten. Aber aus dem Grund dauert es natürlich ein bisschen, bis man das versteht und merkt. Aber irgendwann einmal wird sich einschleichen, ein Misstrauen. Und Misstrauen ist der Tod für jede Beziehung, weil eine Beziehung, eine gute Beziehung baut auf Vertrauen und auf Freiheit und auf Treue und auf Totalhingabe vor allem. Und das würde alles wegfallen. Und deswegen würde da was hineinkommen, was einer Beziehung unendlich schaden würde. Und deswegen ist es, sagt die Gere, es ist würdelos. Wir haben so eine hohe Würde. Wir sind berufen dazu, die Liebe, die Gott uns schenkt, in aller Klarheit weiterzugeben und nichts zurückzubehalten.
Welche Schritte können Frauen da gehen, im Alltag diese Theologie des Leibes zu leben?
Das erste ist, dass wir verstehen, dass wir dieses große Herz haben und dass wir dieses Herz mit Jesus Christus erfüllen müssen, dass wir eben sozusagen in die Anbetung gehen, mit Gott in Beziehung treten, dass wir in der Reinheit leben, dass wir oft zur Beichte gehen. Dann wird es sicher so sein, dass wir von außen, dass wir diese Schönheit auch von außen, dass diese Schönheit sozusagen von innen kommt und wir von nach außen in diese Schönheit ausstrahlen können. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass wir Frauen dazu berufen sind, diese Ergänzung zu sein zu einem Mann. Das ist etwas anderes, als wir wollen die besseren Männer sein, ja, wie ich es noch gelernt habe. Ich bin aus dieser Generation. Sondern dass wir versuchen, eben den Mann insofern zu verstehen oder umgekehrt auch, dass wir sagen, wir haben verschiedene Bedürfnisse und dass wir uns sehr gut kennenlernen in vielen Gesprächen und dass wir immer verstehen, dass die Frau eben ganz anders ist und ihre Probleme anders lösen wird, ihre Liebe anders leben wird, aber dass man sich darüber immer
Ja, Leni, danke für deine Ausführungen. Wenn die Frauen mehr von dir erfahren möchten, wo können sie dich denn finden? Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und alles Gute für dich.